Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum letzten News-Update des Jahres 2025 von Energate. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir sind heute Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr für die letzte Folge des Jahres euch Zeit genommen habt, dass ihr wieder dabei wart. Ihr wart oft dieses Jahr dabei. Und Ruben, es ist vor allem auch schön, dass du dabei bist, bei Michaela natürlich genauso. Aber du warst bei Energate sozusagen der Herr unseres Jahresrückblicks. Wir haben schon einen Jahresrückblick bei Energate Online gestellt und den wollen wir natürlich jetzt in der heutigen Folge zum Anlass nehmen, um nochmal zurückzugucken auf ein intensives Energiejahr 2025. Ruben, was hast du denn bei unserem Jahresrückblick schon so mitgenommen?
Also ich habe hier den Sekt auch schon offen und vor mir stehen. Ich beende sozusagen heute hier offiziell im Podcast das energiewirtschaftliche Jahr. Genau, der Jahresrückblick, das war so etwas, was ein Projekt, was ich jetzt in den letzten Wochen hier umgesetzt habe, hat sich so bei uns etabliert, dass wir im Dezember einmal zurückgucken, was hat uns denn beschäftigt in den letzten Monaten, weil es hat uns natürlich sehr viel beschäftigt. Da verliert man manchmal den Überblick. Und da haben wir uns was ganz Pfiffiges ausgedacht, wie ich finde. Wir gucken nämlich einfach in unsere Statistik rein, welche Meldungen bei uns online, bei uns im Nachrichtenportal einfach am meisten gelesen werden, Monat für Monat. Und die fassen wir nochmal zusammen. Das alles kann man sich angucken unter energatemessenger.de. Da haben wir das nochmal zusammengestellt. Wir haben das dann auch schön verteilt in der Redaktion, dass jeder mal in einen Monat guckt. Und das ist dann schon sehr lustig und lesenswert, da nochmal so ein bisschen das ganze Jahr und die ganzen Diskussionen Revue passieren lassen, um auch nochmal zu gucken, welche Themen bleiben uns denn oder sind uns geblieben im Laufe des Jahres, was waren eher Eintagsfliegen, welche Themen haben sich auch in Wohlgefallen aufgelöst und welche haben sich dann wirklich zu hartnäckigen Schmerzthemen entwickelt. Da ist auf jeden Fall eine Menge dabei, ne? Und wenn wir es jetzt mal durchgehen, es hat natürlich die erste Jahreshälfte hat stark politisch mit der Bundestagswahl noch da eine Prägung. Die neue Wirtschaftsministerin ist angetreten. Da war natürlich viel, was passiert jetzt? Also welche energiepolitischen Initiativen gibt es? Wo geht die Reise hin? Und dann hatten wir als Dauerbrenner wirklich in unserer Berichterstattung die Reformprozesse, die die Bundesnetzagentur in der Regulierung angestoßen hat. Da ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie häufig im Laufe des Jahres unsere Texte zu diesen Themen, und das sind wirklich keine einfachen Themen, wie was für eine große Resonanz die hervorrufen bei unseren Lesern und Leserinnen. Die waren wirklich fast in jedem Monat irgendwie unter den meistgelesenen Meldungen. Ja, und dann drumherum stricken sich natürlich ganz viele andere Themen, die wir auch eng begleiten. Ist interessant zu sehen und auch sehr, es ist ein bunter Blumenstrauß, kann man glaube ich sagen.
Na, dann lass uns doch mal reinstarten. Ich glaube, eigentlich so die erste Jahreshälfte war ja vor allem geprägt durch den Regierungswechsel. Du hast es gerade angesprochen. Schwarz-Rot kam am Ende dabei raus. Früher war es mal eine große Koalition. Am Ende des Tages war es ziemlich knapp. Es hat, glaube ich, an ein paar tausend Stimmen, die dem BSW gefehlt haben, überhaupt dann nur gelegen, dass Schwarz-Rot im Bundestag noch eine Mehrheit hat. Also relativ knapp. Und das hat man ja jetzt auch in den ersten Monaten der neuen Regierung ja gemerkt. Boah, manche Entscheidungen standen ganz schön spitz auf Knopf. Ne? Gucken wir auf die Rente. Bei anderen sind Mehrheiten nicht zustande gekommen, wie bei der Richterwahl. Also ich glaube, man kann insgesamt schon sagen, die ersten Monate, da waren schon einige Stolperer dabei. Und auch die Versprechungen, die die Koalition aufgemacht hat, da ist noch einiges offen. Und auch im Energiebereich. Ne? Wenn wir jetzt erstmal so auf die allgemeine Lage drauf gucken, ich glaube, ein großes Ziel war ja so ein Stimmungsumschwung in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft zu erzielen, zu erreichen. Da ist bisher wenig bis nichts passiert. Also ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber Also von Stimmungsumschwung kann aber momentan nicht die Rede sein.
Nee, das sehe ich auch so wahr, wobei man da sagen muss, dass viele der Reformen ja auch ein bisschen gedauert haben, ja, wenn sie denn überhaupt gekommen sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Entlastungen bei den Energiepreisen, wenn wir daran denken, die treten teilweise ja auch erst im kommenden Jahr in Kraft. Und eventuell haben wir dann vielleicht, also reden wir dann eher von einem Stimmungswechsel. Bisher würde ich dir vollkommen recht geben, haben wir die Debatten wie vor einem Jahr, die Wirtschaftsdaten, die Prognosen sind rückläufig und das Jammern ist groß. Da bin ich mal gespannt, ob sich das tatsächlich nochmal dreht, weil das ist ja schon einer der zentralen Punkte, mit dem die neue Regierung, wenn man das noch sagen kann, ja angetreten ist. Ne? Das Thema Bezahlbarkeit in den Fokus zu rücken und genau diesen Umschwung, Stimmungsumschwung in der Wirtschaft herbeizuführen.
In Teilen hat die Bundesregierung natürlich da schon geliefert mit dem Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten, der dann kommen soll, aber eben auch nur für ein Jahr. Das gibt jetzt auch nicht die ganz große Sicherheit. Abschaffung der Gasspeicherumlage, ja, das ist passiert. Aber auch da wieder mit unglücklichen Begleitumständen, würde ich mal sagen, dass dann diese Finanzierung aus dem KTF, also aus dem Klima- und Transformationsfonds, wird erstmal die Subventionen für den fossilen Energieträger Erdgas finanziert. Ist zumindest diskussionswürdig, hätte man vielleicht besser einen anderen Weg finden können. Größere Enttäuschung war natürlich, dass die Stromsteuer, so wie es angekündigt war, nicht für alle gesenkt worden ist und neben Haushalten da vor allem auch große Teile des Mittelstandes außen vor geblieben sind. Was auch im Koalitionsvertrag ja mit vereinbart war, war ein zügiger Beschluss der Kraftwerksstrategie. Wir gucken auf den Datumsanzeiger, es ist der 19. Dezember, es ist bisher noch nichts passiert. Also auch da große Erwartungen geschürt, auch was die Zahl angeht, ist die Koalition mit dem Ziel, bis zu 20 Gigawatt neue Kraftwerksleistungen auf den Weg zu bringen, gestartet. Klar, bis zu, die Formulierung lässt natürlich Luft nach unten und der wurde dann auch ausgeschöpft. Momentan reden wir eher über bis zu 12 Gigawatt und auch da fehlt noch das grüne Licht aus Brüssel.
Ja, also bei dem Thema finde ich wirklich rückblickend total beeindruckend, wie häufig wir als Nachrichtenredaktion auch gehört haben, es kommt bald. Ja, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, Texte zu schreiben, wo Katharina Reiche oder jemand aus dem Bundeswirtschaftsministerium uns gesagt hat, ja, wir verhandeln da, es sieht gut aus, da können wir innerhalb der nächsten Wochen damit rechnen, dass da grünes Licht aus Brüssel kommt. Und du hast es gesagt, jetzt Ende Dezember ist von grünem Licht immer noch nichts zu sehen. In meinen Augen ist das tatsächlich einer der großen energiepolitischen Niederlagen, wenn man so will, die Katharina in diesem Jahr hinnehmen musste, denn da hat sie tatsächlich nicht viel erreicht oder zumindest nicht viel Sehenswertes. Und es hat uns ja auch eine neue Debatte über die Versorgungssicherheit beschert, ne? Weil es ist schon in meinen Augen spürbar, dass die Sorgen zuletzt zugenommen haben in der Branche, dass wir die Kraftwerke, die wir ja offensichtlich brauchen, ich glaube, da gibt es einen Konsens, dass wir da gesicherte Leistungen ja brauchen, ob die zeitig genug jetzt kommen werden. Und das ist politisch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hausgemacht, ne? Aber das haben wir uns alle, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, ich glaube, das zweite große Wartethema ist die Abschaffung des sogenannten Heizungsgesetzes, der Heizungshammer, da wird es ja verunglimpft. Da wurde ja auch, es steht im Koalitionsvertrag drin, aber bisher hat sich nichts getan, bis auf eine Namensänderung. Das heißt jetzt demnächst nicht mehr so, Februar sollen Entwürfe auf den Tisch legen. Da haben wir auch ganz oft nachgefragt, wie sieht's aus? Und da war auch, wir handeln, wir gucken. Und die Heizungsbranche ist gelinde gesagt verärgert, weil denen natürlich jetzt einfach Planungssicherheit fehlt und auch die Umsätze, vor allem bei Gasheizungen, deutlich eingebrochen sind in diesem Jahr.
Also das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, das ist natürlich eine ganz, ganz eigene Geschichte. Und bis eben, du hast es gesagt, diese wirklich skurrile Namensänderung. Also ich glaube, die leitet schon mal dahin, dass man natürlich ein Heizungsgesetz, das es so gar nicht gibt, auch nicht abschaffen kann und wahrscheinlich auch inhaltlich keinen komplett neuen Weg einschlagen wird. Deshalb die Umbenennung, die dient wahrscheinlich der Union, um danach sagen zu können, naja, guck doch mal, das Gesetz gibt es ja nicht mehr, das es vorher gab. Also da darf man gespannt sein und vor allem ja, die Verhandlungen bleiben zäh, weil letztendlich ist ja auch das Ergebnis des Koalitionsausschusses jetzt vor ein, zwei Wochen ja gewesen, dass es eben keine Einigung bisher gibt und das Verfahren wird auch nochmal komplett neu angesetzt. Die Fraktionsvorsitzenden werden jetzt mit einbezogen, um möglichst dann auf eine Einigung und Verständigung zu kommen. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, bei dem es kräftig knirschen dürfte. Klar ist aber auch, es steht wirklich ein großer Umbau des gesamten energiepolitischen Rahmens weiterhin bevor. Und der ist ja eingeleitet worden auch durch das Energiewende-Monitoring. Das hat ja auch dadurch dazu geführt, dass wir insgesamt auch einfach ein bisschen Zeit verloren haben. Ich glaube, die anfängliche Formulierung, die auch so im Koalitionsvertrag steht, dass schon vor dem Sommerpause ein Monitoring vorliegen soll, die war überambitioniert. Das kam dann im Mitte September und hatte eigentlich erstmal eine sehr, sehr sachliche Basis geschaffen für den weiteren Gang der Energiewende und vor allem auch für die energiepolitischen Weichenstellungen, auch wenn es dann natürlich da an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Lesarten gab. Groß gestritten wurde ja so in der Öffentlichkeit über die Frage, wo wird die Regierung das künftige Stromverbrauchsszenario ansetzen, wo landen wir 2030, wir sind mal ausgegangen von 750 Terawattstunden pro Jahr. Da kommen wir aber auch einfach nicht hin. Ich glaube, das ist einfach realistisch, da einen anderen Maßstab anzusetzen. Wir waren zuletzt bei 510 und 520 Terawattstunden. Jetzt wird ein Korridor aufgemacht von 600 bis 700. Wo wir da rauskommen, werden wir mal sehen. Vielleicht ist es gar nicht so unrealistisch anzunehmen, dass wir da eher am unteren Rand liegen, was ja auch damit zu tun hat, dass es dem Wirtschaftsstandort einfach wirklich nicht gut geht und an anderer Stelle eben die Elektrifizierung im Wärmebereich, im Mobilitätsbereich eben auch einfach nicht so richtig vorankommt.
Du hast gesagt, die verschiedenen Lesarten, vielleicht gehen wir da nochmal rein. Also ich glaube, der Bericht vom EWI und von BET war ja relativ nüchtern. Die Folgen, die daraus gezogen sind, waren ja aber auch andere. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, Chris.
Ja, es waren einzelne Themen natürlich, die daraus gezogen worden sind. Also ich sag mal, eigentlich, so ist es in den Medien schon auch viel aufgegriffen worden, aber es gab ja eine Pressekonferenz, bei denen BET und EWI ihren Bericht vorgestellt haben und Katharina Reiche als Ministerin danach 10 politische Schlussfolgerungen dazu vorgestellt hat. Und die hat sie durchaus auch eingeleitet eben mit wieder ja, einen ziemlichen Verriss der Energiewende. Und ich glaube, da kommt sozusagen diese Tonart rein, bei der man sich manchmal fragen kann, ist sie wirklich intendiert? Ist es eher kommunikativ unglücklich formuliert? Es gibt auf jeden Fall einige Sollbruchstellen bei manchen Themen. Beispiel ist da der Smart Meter Rollout, bei dem das Monitoring und die Schlussfolgerung des Ministeriums doch ein Stück weit auseinandergehen. Das Monitoring stärkt eigentlich den wettbewerblichen Messstellenbetrieb. Da sind ja mittlerweile einige Unternehmen etabliert, die auch den Smart Meter Rollout gemeinsam mit ihren Kunden deutlich vorantreiben. Da ist dann wiederum aus den Schlussfolgerungen des Ministeriums zu entnehmen, dass die Verteilnetzbetreiber da künftig eine größere Rolle spielen sollen. Frau Reiche hat auch im November nochmal bei einer Veranstaltung von Vereinfachung und Beschleunigung gesprochen, auch gerade durch veränderte Marktrollen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein ziemliches Streitthema, weil die Verteilnetzbetreiber, da gibt es momentan viele, das sieht man auch immer wieder in den Statistiken der Bundesnetzagentur, die beim Smart Meter Rollout halt noch nicht wirklich losgelegt haben. Und da wird von einer Remonopolisierung des Smart Meter Rollouts gesprochen. Das sind natürlich gerade die Unternehmen, die da im Wettbewerb mittlerweile aktiv sind, natürlich extrem stört. Und man darf durchaus auch ein Fragezeichen dran setzen, ob das dem Smart Meter Rollout wirklich gut tut.
Nochmal auf das Monitoring geguckt. Mein Eindruck ist, es liegt ja jetzt schon ein paar Monate vor, dass wir es da auch in weiten Teilen mit einem Papiertiger zu tun haben, das jetzt auch gar nicht die große Veränderung gebracht hat in der energiepolitischen Ausrichtung. Da war ja mal die Rede von einem Realitätscheck und viele haben sich ja Sorgen gemacht, ob dieses Energiewende-Monitoring dann die Grundlage bildet dafür, dass die Energiewende in Anführungszeichen ausgebremst wird. Und wenn wir da mal gucken, was da drin steht, nein, ich glaube, das gibt das Papier erstmal nicht her als Grundlage. Aber es gibt auch sonst gar nicht so viel her, ja. Also wer das Gefühl hatte, dass er einen neuen energiepolitischen Kurs da sieht, ablesen kann, ich glaube, der ist enttäuscht worden.
Ja, aber wahrscheinlich kann auch jeder das Seinige rauslesen, weil ich glaube, was schon oben drüber steht, ist als Zukunftsfahrt eine deutliche Orientierung an Systemdienlichkeit. Und ich glaube schon, dass dieses Prinzip die künftigen energiepolitischen Weichenstellungen deutlich prägen wird. Ich glaube aber auch, und da können wir vielleicht tatsächlich auch mal umschwenken und kommen von Berlin nach Bonn und blicken Richtung Bundesnetzagentur. Viele dieser Weichenstellungen kommen gar nicht aus dem politischen Betrieb, sondern aus einer ja mittlerweile sehr, sehr mächtigen Bundesnetzagentur, weil das Prinzip der Systemdienlichkeit, das ist, glaube ich, ja auch ganz, ganz prägend bei den Prozessen, die Bundesnetzagentur verantwortet, wo die politische Einflussnahme gar nicht so groß ist. Stichwort ist das ja momentan vor allem dieser AGNES-Prozess, also die allgemeine Reform der Netzentgeltsystematik, den die Bundesnetzagentur im Mai offiziell eingeleitet hat. Und ich glaube schon, dass da ganz viel kommen wird, was sich auch mit dem Energiewende-Monitoring am Ende decken wird.
Ja, ich glaube, das wird ein Thema sein, das uns auf jeden Fall 2026 noch sehr, sehr stark beschäftigen wird. Es gibt ein erstes Diskussionspapier, es gibt erste Workshops, wo wir auch zugehört haben. Und ich glaube, da ist wirklich Musik drin in dem Thema. Also zum einen geht es vor allem darum, Fairness herzustellen, weil immer weniger Netznutzer tatsächlich die Netzentgelte bezahlen. Sprich, stellt man sich eine Solaranlage aufs Dach, dann wird man nicht mehr in der Form halt beteiligt an den Netzkosten. Da wird die Bundesnetzagentur auf jeden Fall gegensteuern. Auf der anderen Seite ist auch, wie können die Netzentgelte für Industriekunden aussehen? Funktioniert das Leistungspreissystem noch? Klare Botschaft der Behörde, nein, tut es nicht. Kann sich vorstellen, das in einer Art Kapazitätspreis umzuwandeln. Das werden Themen sein, die uns auch wirklich beschäftigen werden. Auch dynamische Netzentgelte, wie schaffen wir es, dass Anlagen dort gebaut werden, wo sie systemdienlich sind, dass Elektrolyseure halt, die viel Strom verbrauchen können oder Stromspitzen dann auch ablindern können, vielleicht nicht unbedingt in Bayern errichtet werden, sondern eher da, wo der große Wind weht. Das sind Themen, die uns beschäftigen werden. Die Frage ist, wie komplex wird es? Wie sehr traut man sich da reinzugehen? Weil das wird natürlich für die Netzbetreiber auch ein enormer Aufwand werden, das irgendwie abzubilden.
Also da glaube ich tatsächlich, das wird ein wirklich heißes Thema. Du hast ja unter anderem die dynamischen Netzentgelte angesprochen. Da gehen die Netzbetreiberverbände, wenn ich sie mal so nennen darf, BDW und VKU, schon auf die Barrikaden. Auf der anderen Seite wird über Einspeiseentgelte diskutiert. Die betreffen dann eben die Erzeuger, gerade auch die erneuerbaren Einspeiser, über Baukostenzuschüsse. Und letztendlich, wenn man da von oben drauf guckt, es ist natürlich grundlegender Umbau des bisherigen Bezahlungsprinzips bei den Netzentgelten. Also weil bisher hatten wir ja letztendlich eine Erzeugungsseite, die relativ frei von Netzkosten war. Und die Netzkosten haben vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher getragen. Aber das passt einfach nicht mehr zu dem heutigen Energiesystem, weil die Netzkosten, die Netzausbaukosten, die werden ja im Wesentlichen mittlerweile von der anderen Seite, eben halt von der Erzeugerseite, von den vielen, vielen Batteriespeichern, auf die können wir gleich nochmal mit eingehen, da werden die getriggert und da wird es zu einem ganz anderen Kostenverteilungsprinzip kommen, da bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher. Und wir werden auch dazu kommen, dass wir nicht mehr den klassischen Einheitspreis haben. Also über allem schwebte zu Beginn des Jahres ja auch noch die Debatte über eine Aufteilung der einheitlichen deutschen Strompreiszone. Bis zu 5 Strompreiszonen hat die Europäische Regulierungsbehörde ACER vorgeschlagen, zusammen mit den europäischen Übertragungsnetzbetreibern. Nicht zu ganz großer Begeisterung der deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Das wird nicht kommen, dafür gibt es keine politische Mehrheit, aber wir werden regionale Preise sehen. Ich glaube, anders kann dieses System gar nicht mehr funktionieren. Und da sind die dynamischen Netzentgelte nach meinem Eindruck auf jeden Fall eine Säule oder ein Eckpfeiler, den die Bundesnetzagentur auf jeden Fall einschlagen wird.
Jetzt haben wir eingangs über die Politik gesprochen, jetzt über die Bundesnetzagentur, also über Regulierung. Ich glaube, da können wir an der Stelle zum Jahresende feststellen, das Rennen um die meisten Initiativen und die meiste Berichterstattung hat am Ende wahrscheinlich die Bundesnetzagentur bei uns gewonnen. Ja, also die hat in diesem Jahr echt viel bewegt, auch viel Diskussionen angestoßen. Und ich muss gerade denken an unser Energate-Forum aus dem November, wo es ja auch eine Debatte dazu gab. Da hat ein Debattenteilnehmer auf dem Podium gesagt, diese Reform, von der wir gerade sprechen, bei den Netzentgelten, das ist etwas, was man alle 25 Jahre vielleicht so anstoßt. Das ist ein Riesenprozess. Von daher ist es auch klar, dass wir das nicht innerhalb Jahresfrist zu Ende führen. Das war auch nie so angelegt. Aber gerade vor dem Hintergrund finde ich es auch sehr bemerkenswert zu sehen, wie, was die Bundesnetzagentur da alles angestoßen hat, vor dem Hintergrund, dass es ja wirklich ein Gesamtsystem ist, was hier ins in Bewegung gerät, mit ganz vielen Nebenwirkungen, die man alle im Blick behalten muss. Und da sind wir in diesem Jahr, glaube ich, schon einen Schritt vorangekommen.
Definitiv auch an der Stelle des Regulierungsrahmens für die ganze Netzentgeltsystematik. Das war der sogenannte Nest-Prozess, der war eigentlich auch fast 2 Jahre insgesamt gelaufen ist. Und jetzt vor kurzem ist es dann zu einem Abschluss gekommen. Es gab unheimlich viele Workshops, Konsultationen, Austausch mit der Branche, aber natürlich auch mit der Verbraucherseite, den die Bundesnetzagentur geführt hat. Und ja, viele, viele Gespräche, viel Konsultation, viel Diskussion. Ganz große Einigkeit ist am Ende nicht dabei rausgekommen, kann aber auch nicht bei so einem extrem schwierigen Thema. Michaela, du hast es ganz eng begleitet. Die Zufriedenheit auf der Netzbetreiberseite im Energiebereich war nicht sonderlich groß.
Ja, es ist ein Kompromiss, das muss man klar sagen. Das ist ja auch, was die Bundesnetzagentur betont. Sie ist halt nicht nur Anwalt der Netzbetreiber, muss schauen, dass die Investitionen, die getätigt werden müssen in den Netzausbau in Deutschland, dass sie funktionieren müssen, sondern sie muss natürlich auch auf die Kosten auf der Netznutzerseite schauen. Es gibt 2 große Punkte, wo sie den Netzbetreibern entgegengekommen sind. Das ist die kalkulatorische Gewerbesteuer. Aber auch bei der Dauer der Regulierungsperioden ist sie ja von ihrem Pfad abgewichen, dass es sofort sein muss, sondern eine Regulierungsperiode später. Das sind 2 große Themen, wo sie entgegengekommen sind. Auch bei der Verzinsung an sich gab es Entgegenkommen tatsächlich, dass man, es gab ja eine lange Zeit von einem geringen Zinsniveau, was die Netzbetreiber bei ihren Einnahmen jetzt oder bei ihrer Erlösübergrenze hätte jetzt auch wirklich nochmal auf die Füße fallen können oder auch vielleicht wird. Aber da gab es auch ein kleines Entgegenkommen, dass man sagt, okay, wir nehmen besonders auffällige Jahre da raus und schauen beim Zinsniveau nochmal, was sich machen lässt. Aber natürlich, also die Unzufriedenheit ist groß. Es ist auch klar, ich habe letzte Woche oder vor ein paar Tagen mit Anwälten gesprochen, das wird jetzt alles beklagt werden. Ist eine große Entscheidung, die auf den Gewinn oder die Losübergrenze der Netzbetreiber großen Einfluss haben wird. Und da wird der OLG Düsseldorf bald sehr viel zu tun bekommen.
Wie jedes Mal eigentlich mittlerweile ja traditionell bei jeder größeren Entscheidung der Bundesnetzagentur wird das zuständige Oberlandesgericht in Düsseldorf ordentlich beschäftigt. Man muss aber auch sagen, die Bundesnetzagentur hat dort in den letzten Jahren sehr häufig obsiegt. Und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat von Anfang an auch bei dem ganzen Umbau der Regulierungssystematik auch gesagt, wir müssen extrem gut begründen. Und darauf beruhen dann am Ende ja dann auch die juristischen Auseinandersetzungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es am Ende in der Sache ausgeht. Allerdings ist das natürlich dann auch immer ein Prozess, der öfter Jahre dauert. Und natürlich gilt der neue Rahmen erstmal. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass groß dran gerüttelt wird, aber klar, das wird dann natürlich erst die Zukunft zeigen. Was ich ganz spannend fand, auch dieses Jahr zu beobachten, war, dass Klaus Müller sehr aufmerksam oder sehr auffällig eigentlich den Energiewende-Monitoring-Prozess gelobt hat, der aus dem Bundeswirtschaftsministerium kam. Und er auf der anderen Seite aber von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja bekanntermaßen aus dem Kosmos des größten deutschen Verteilnetzbetreibers E.ON in die Politik zurückgewechselt ist, für seinen Nest-Prozess gar kein großes Lob bekam, sondern eher das Gegenteil. Aber das war schon auch sehr auffällig. Also da knirscht es ein bisschen zwischen dem schwarz geführten Ministerium und dem bekanntermaßen früher für die Grünen tätigen Präsidenten der Bundesnetzagentur. Aber er hat mit seiner Behörde relativ viel Beinfreiheit und das wird sich, glaube ich, auch beim Agnes-Prozess dann weiterhin zeigen. Dann lass uns doch mal vielleicht einfach mal auf eure persönlichen Highlights und ja, vielleicht, wenn wir sie so nennen dürfen, auch Lowlights des Jahres drauf gucken. Ruben, du als Herr des Jahresrückblicks, du hattest die Themen am allerbesten im Blick. Ich glaube, alles, was wir gerade besprochen haben, findet sich auch sehr, sehr gut wirklich in unserem Jahresrückblick wieder. Also da merkt man natürlich, klar, natürlich sind das die großen Themen, die auch unsere Leserinnen und Leser am intensivsten beschäftigt haben. Was hast du rausgepickt? Was war so dein High, vielleicht auch dein Low?
Ja, also ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und ich habe festgestellt, dass ich etwas gefunden habe, was sowohl für mich persönlich das Wort des Jahres wie gleichzeitig das Unwort des Jahres darstellt, mit Blick auf die energiewirtschaftlichen Entwicklungen, und das ist der Speicher-Tsunami. Ja, das ist einmal natürlich ein Wort, der Speichermarkt, der Boom der Batteriespeicher hat uns in diesem Jahr sehr stark beschäftigt und auch unsere Berichterstattung ganz klar geprägt. Und das hätten wir so auch, glaube ich, nicht vorhergesehen, dass das so kommt, wenn man uns zu Beginn des Jahres das gefragt hätte. Und gleichzeitig aber Unwort vielleicht auch deswegen, weil der Tsunami natürlich ein ganz klares Framing ist, ja. Also diese Speicher werden hier so ein Stück weit ja als Naturkatastrophe geframed. Ja, und das finde ich deswegen auch so bemerkenswert, weil wir ja vor vielen Jahren schon eigentlich und dann eigentlich durch die ganze Zeit immer davon gesprochen haben, mit Blick auf die Energiewende, dass wir Speicher brauchen, ja, dass sie irgendwie eine wichtige Rolle im Gesamtsystem spielen. Jetzt kommen sie und jetzt rollen sie wie eine Welle auf uns zu und alle kriegen auf einmal Panik. Das finde ich so von der Entwicklung der Diskussion hochinteressant, hat irgendwie neben diesem Speicherboom ja auch das ganze Thema Netzanschlüsse bei uns in den Mittelpunkt gerückt. Es war auch ein absolut prägendes Thema der letzten Monate bei uns. Das Ganze spielt ja auch in die ganze Agnes-Debatte rein, die wir gerade als Thema ja schon mal hatten. Da bewegt sich wahnsinnig viel und das erhitzt die Gemüter. Und das, glaube ich, ist für mich im Jahresrückblick, mal abgesehen von den ganzen Themen, die wir jetzt hier schon diskutiert haben, schon auch so ein Schlüsselmoment gewesen.
Absolut. Also diese ganze Netzanschlussproblematik, über die wir insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ja unheimlich viel berichtet haben, viele Interviews geführt haben. Natürlich sind da auch wirklich sehr, sehr große Zahlen aufgetaucht. Der BDW hat zuletzt genannt 700 Gigawatt Netzanschlussanfragen alleine aus großen Batteriespeichern liegen den Übertragungsnetzbetreibern und den größeren Verteilnetzbetreibern in Deutschland vor. Das ist eine massive Zahl und die Zahl steht ja nicht alleine. Wir sehen ja auch noch dazu einen Boom der Rechenzentren, dann kommen Power-to-Heat-Anlagen dazu, große Ladehubs. Also da rollt tatsächlich schon auf die Netzbetreiber massiv etwas zu, was wir aber vor allem als große Problematik diskutiert haben, was natürlich auf der einen Seite aus Sicht der Netzbetreiber ja auch einfach zutrifft. Auf der anderen Seite ist es doch aber auch eine freudige Nachricht, dass es eben Bereiche gibt, wo wirklich der Markt noch wirklich seine Kräfte entfaltet, gerade bei den Batteriespeichern. Man muss natürlich klar sagen, da stehen schon viele Scheinanträge dahinter. Nicht alles wird davon kommen, kann auch gar nicht kommen. Ich glaube, man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Also, wenn nur ein Zehntel dieser Anträge, die jetzt momentan da sind, realisiert würden, dann hätten wir eine gigantische Batteriespeicherkapazität übers Land verteilt stehen. Und das hätte natürlich auch massive Auswirkungen auf die Preisbildung im Strommarkt. Also das muss man sich schon auch einfach mal vor Augen führen. Einerseits, klar, natürlich die Speicherbetreiber selbst, weil die leben von volatilen Preisen. Wenn wirklich Batteriespeicher in sehr großer Zahl realisiert werden, wird diese Volatilität abnehmen. Also es wird vielleicht nicht dazu führen, dass wir gar keine negativen Preise mehr haben, aber einfach in weniger Zeiten. Wir werden auch nicht mehr, wahrscheinlich außer in ganz besonderen Ausnahmemomenten wie Dunkelflauten, auch nicht mehr ganz, ganz spitze Preispeaks erleben. Also ich glaube, ja, das wird ein deutliches, wie sagt man so schön neudeutsch, flattening the curve geben. Also die Volatilität wird abnehmen und damit verändern sich auch Finanzierungsmöglichkeiten. Spielt übrigens auch bei den geplanten Gaskraftwerken rein, weil die werden sich vor allem über wenige Stunden im Jahr mit sehr hohen Strompreisen dann auch irgendwie noch zusätzlich finanzieren können. Das muss alles in die Kalkulation rein. Ich glaube, das ist etwas, was den Markt durchaus verändern kann. Logisch ist aber auch, dass da irgendwie überhaupt jetzt erstmal ein System rein muss. Also, dass jeder sozusagen in Cowboy-Manier überall mal in alle Richtungen schießen darf und überall Netzanschlussanträge stellt und nicht gewiss ist, kommen diese Projekte überhaupt mal. Das ist natürlich schon auch ein Unding. Ist auch angekündigt für das erste Quartal des nächsten Jahres. Ich glaube, da wird deutlich dran gedreht, aber da auch aufpassen, dass man da nicht überdreht, weil es ist nun mal ein Markt, der momentan da ist und funktioniert. Und davon gibt es ja im Energiemarkt außerhalb von vielleicht vom Handelsbereich nicht mehr wirklich viele. Und da steht natürlich auch die Gefahr, dass man das abwirkt. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch mit Bedacht dran.
Ja, kommen wir doch von einem Boom-Thema, da wo es nach oben geht und viele Unternehmen Interesse haben, etwas zuzubauen, zum Thema, wo es so ein bisschen zumindest langsam sich dem Ende neigen soll, dem Gasnetz. Ja, das war so ein bisschen mein Highlight des Jahres. Ich bin ja auch für Gas zuständig in der Relationsleitung. Und wir haben lange gewartet, wann kommt denn so der erste Entwurf? Wir haben auf EU-Ebene haben wir eine Richtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt werden muss, einfach um die Klimaneutralität 2045 zu schaffen und einen geregelten Ausstieg aus den Gasnetzen zu finden. Da muss ja jeder Mitgliedstaat jetzt überlegen, wie er die Regel umsetzt. In Deutschland war es dann soweit, Anfang November kam der ENW-G-Entwurf, wurde in der U-Bahn verteilt, wie man das so schön sagt, unter Journalisten. Kollege Heiko Lohmann hat ihn gefunden in der U-Bahn. Und ja, wir haben drauf geschaut und natürlich sind über 200 Seiten, die es auszuwerten gilt. Es ist natürlich noch nicht alles in Stein gemeißelt, aber zumindest ist die grobe Richtlinie ist jetzt schon klar, wo es hingehen soll. Verteilnetzbetreiber sollen sozusagen Gasnetzentwicklungspläne aufstellen und da irgendwie sich ja, Gedanken machen, wann und wie ist denn meine Nachfrage, geht die so weit in den Keller, dass ich wirklich so einen Plan erstellen muss. Und da gibt es strittige Sachen, das haben wir auch beim Energate-Forum in Berlin besprochen ausführlich. Zum einen mal der große Aufreger, die Frist, mit der Gasnetzbetreiber ihren Rückbau oder Stilllegung halt ankündigen müssen. Da ist 10 Jahre als große Jahreszahl drin. Da ist die Branchenmeinung natürlich, das ist viel zu lang. Wenn wir den Prozess flexibel gestalten wollen, ich kann auch jetzt noch nicht absehen, ob jetzt 2035 müsste ich ja jetzt schon, wenn ich einen ersten Gasschnittstrang stilllegen müsste, müsste ich ja jetzt schon Bescheid sagen, dass in 10 Jahren, dass da an der Stelle kein Gas mehr fließen soll. Das gibt mir nicht genügend Flexibilität, um wirklich den Prozess gut abzubilden. Und zum anderen ist es natürlich auch die Frage, wer ist zuständig, wer genehmigt die Dinger. Da ist natürlich auch wieder der Name Bundesnetzagentur gefallen. Die Frage ist, wann muss sie die genehmigen, ab einer gewissen Kundenzahl oder auch nicht. Das sind auch Sachen, die jetzt nochmal demnächst, also das ganze Jahr wahrscheinlich bis 2026 uns noch einige Diskussionen einbringen muss. Der Entwurf muss im August 2026 feststehen. Das heißt, die ersten 8 Monate wird bestimmt noch ein bisschen diskutiert. Es gab auch erstmal Überlegungen vielleicht, dass bis Jahresende schon der Kabinettsbeschluss das erste stehen sollte, ist aber bis jetzt auch noch nicht passiert. Das wird auch ein Thema sein, das uns nächstes Jahr auf jeden Fall noch deutlich beschäftigen wird.
Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Klar, natürlich, diese ganze Gasnetztransformation ist ein Riesenthema und dazu gehört ja vielleicht dann auch noch so ein anderes Lowlight, wo in diesem Jahr einfach unheimlich wenig passiert ist, ist natürlich der Wasserstoffhochlauf. Da gab es jetzt zum Jahresende zwar noch die eine oder andere kleinere Erfolgsmeldung, aber für die bisherigen Gasnetzbetreiber ist diese Transformation ja wirklich unheimlich schwer planbar, weil man wirklich einfach nicht weiß, was kommt, weil hinter dem Wasserstoffhochlauf gibt es da momentan durchaus viele Fragezeichen. Ja, auch das gehört natürlich dazu, zu so einer Marktentwicklung, dass so viel Euphorie erstmal herrscht. Dann kommen Realitäten dazu, die eher schwierigerer Natur sind. Dann wird alles wieder ins Tal der Tränen geschickt, bis es dann vielleicht doch wieder vorangeht. Aber Wasserstoff war 2025 ein unheimlich schwieriges Thema.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube auch die Hoffnung, dass da jetzt noch ein Finanzierungsmechanismus für die Verteilnetze schon in diesem WG-Entwurf drin war, die ist halt enttäuscht worden. Da war wirklich große Ernüchterung, weil es steht zwar der interessante Satz drin, dass die Bundesnetzagentur nicht kostendeckende Netzentgelte wohl genehmigen darf, aber so ein großes Amortisationskonto für das Kernnetz, das, auf das jetzt wirklich viele Gasverteilnetzbetreiber gehofft haben, das ist da halt nicht enthalten und da hat schon so ein bisschen Katerstimmung auch eingesetzt.
An der Stelle lohnt ja vielleicht nochmal der Bogen zu Katharina Reiche, denn das war ja einer der Vorschusslorbeere, mit der sie ja ins Amt gegangen ist, dass sie als Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates ja eine gewisse Kenntnistiefe mitbringt im Wasserstoffmarkt. Und damit waren die Hoffnung verbunden, dass da auch jemand ans Ruder kommt, der weiß, wie man diesen Markt ins Rollen bringt. Und ich glaube, da können wir sagen, diese Hoffnungen sind im Laufe des Jahres halt irgendwie nicht so richtig bestätigt worden. Denn da ist, das lässt sich, glaube ich, sagen, nicht viel passiert. Und da warten wir auch noch auf politische Impulse, um diesen Markt irgendwie voranzubringen.
Ja, und ob die kommen, ja, da darf man durchaus gespannt sein, weil ich glaube, wir haben es ja besprochen, es gab viele Versprechungen auch von der politischen Seite, die dann nicht eingehalten worden sind, zumindest bisher. In die Nesseln großer Wasserstoffversprechungen hat sich die Regierung definitiv nicht gesetzt, eher im Gegenteil. Das war wirklich sehr, sehr leise, dass da vom Nationalen Wasserstoffrat jetzt irgendwie große Euphorie in die Regierungsarbeit mit hineingetragen worden ist, kann man definitiv nicht behaupten. Bleibt also ein schwieriges Thema. Ja, vielleicht dann ganz zum Schluss auch nochmal, ich weiß gar nicht, soll ich erst mit einem schwierigen Thema anfangen oder mit einem guten Thema? Ich glaube, ich fange erstmal mit meinem Highlight an. Ihr habt das schon so ein bisschen angesprochen. Das eine sind natürlich die Themen, die uns das ganze Jahr beschäftigen. Das andere sind natürlich die Veranstaltungen, auf denen diese Themen besprochen werden. Und ihr habt das Energate Forum angesprochen. Es war eine sehr intensive Veranstaltungswoche, die mir persönlich unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das gab ja auch von E.ON eine größere Veranstaltung, eine Diskussion zwischen Katharina Reiche und auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur. Da ging es tatsächlich eben auch genau um diesen Batteriespeicherboom, auf die Konsequenzen, um die Konsequenzen daraus. Und das Ganze haben wir dann auch weiter verfolgt beim Energate Forum mit einer Diskussion mit einem Vertreter der Rechenzentrumsbranche. Um das Forum herum habe ich auch nochmal ein Interview geführt mit Stromnetz Berlin zum sogenannten Repartierungsverfahren, wo Stromnetz Berlin schon sein eigenes Verfahren bei der Netzanschlussvergabe entwickelt hat. Also es war wirklich auch so eine Woche, wo dieses Thema unheimlich viel Fahrt aufgenommen hat. Katharina Reiche hat ja angekündigt, dass es da deutliche Veränderungen auch am Rechtsrahmen geben soll. Also es war auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, ich glaube, alle, die den Podcast hier schon länger verfolgen, die erahnen schon so ein bisschen, was wirklich mein Tief ist und bleibt. Das ist tatsächlich einfach diese ganze Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Ich finde es wirklich eine Farce, dass es jetzt umbenannt werden soll in Gebäudemodernisierungsgesetz. Es ist so durchschaubar wie plump, ehrlich gesagt. Ich kann mich dafür mit definitiv nicht anfreunden. Allein schon auch deshalb nicht, weil der Begriff auch unglücklich gewählt ist. Es geht also jetzt um die Gebäudemodernisierung. Das Gebäudeenergiegesetz zielt aber eben auch gerade ganz intensiv mit auf den Neubau. Also das passt vorne und hinten nicht. Ich bin gespannt, wie das eben dann noch mit Leben gefüllt wird. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Beispiel für die Kommunikation der Politik, die wirklich auch jetzt die letzten Monate geprägt hat. Ich würde mir definitiv einfach positivere Botschaften wünschen. Wir erleben immer noch viel Zurücktreten in Richtung der Ampelregierung. Das hilft uns nicht. Das bringt uns auch nicht voran. Und ganz ehrlich, wir müssen wirklich vorankommen, weil ja, das ist nun mal so, nicht nur die Stimmung ist schlecht, dem Wirtschaftsstandort Deutschland geht es tatsächlich eben einfach nicht gut. Und das sind die handelnden Personen in der Regierung, die daran was ändern müssen. Und deshalb, ich möchte keine Reden mehr hören, wo wir den Wirtschaftsstandort jedes Mal erstmal 20 Minuten in Sack und Asche reden. Das ist jetzt nun mal einfach die Tatsache, es ist Auftrag und Aufgabe der Regierungshandelnden, dem was entgegenzusetzen und vielleicht auch einfach mal positive Botschaften zu bringen, weil ganz ehrlich, auch die gibt es noch. Und ich glaube, das wäre so mein Wunsch für 2026, dass wir mal wegkommen aus den tiefen Tälern der Kommunikation, des Trübsalblasens und positivere Botschaften senden. Mal gucken, ob ich erhört werde.
Ja, das wäre wünschenswert.
Gut, ich glaube, dann sind wir tatsächlich am Ende einer Folge, die auf jeden Fall Spaß gemacht hat, angekommen. Und es war die letzte Folge des Jahres, denn klar, wir gehen in eine Weihnachtspause. Es wird in den nächsten Tagen natürlich auch in der Energielandschaft gar nicht so viel passieren. Da lohnt es sich also nicht so sehr drüber zu reden. Wir kommen zurück Anfang Januar mit der nächsten Folge. Und ich möchte mich quasi bei euch zwei beiden stellvertretend, natürlich auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Energate-Redaktion, die an vielen, vielen Folgen des Energate-Podcasts in diesem Jahr mitgewirkt haben, auf jeden Fall einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Es macht mir immer großen Spaß und es macht natürlich auch Spaß, weil wir wirklich viel positives Feedback zum Podcast kriegen. Also vielen lieben Dank dafür auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Das motiviert uns natürlich. Das motiviert uns natürlich auch, uns weiterhin um die Themen zu kümmern, intensiv drauf zu schauen, die Hintergründe aufzudecken und auch mit aufzuklären, auch immer wieder hier im Podcast. Das macht also großen Spaß. Und dann bleibt uns, glaube ich, vor allem jetzt unseren allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch allen Mitwirkenden hier im Podcast frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Start ins neue Jahr. Dann nehmen wir uns alle gemeinsam vor, im kommenden Jahr positive Botschaften in die Welt zu schicken. Gucken wir mal, was daraus wird. Wünschen eine gute Zeit. Lieben Dank, ihr zwei, dass ihr dabei wart. Danke, Michaela und Ruben. Auf bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.